Down, set, short.
Eine historisch starke Defense und ein cleanes Spiel der Offense beschert den Seattle Seahawks den Sieg im Super Bowl 60 gegen die New England Patriots. Und damit herzlich willkommen zu einem Downset Short heute am Montag, 9. Februar. Es ist jetzt 4.46 Uhr, um genau zu sein. Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einem sehr glücklichen Adrian Franke, nehme ich mal an, denn wir haben extra noch gewartet darauf, um zu erfahren, wer denn jetzt Super Bowl MVP wird. Und tatsächlich hast du mit deiner Prognose richtig gelegen.
Ja, also ich, Dankeschön. Ja, ich bin generell mit meinen Predictions in diesen Playoffs war ich lange sehr unzufrieden. Das wurde dann so ein bisschen besser Richtung Championship Games, aber jetzt der Super Bowl, der hat gepasst. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden und mit, ja, Kenneth Walker MVP. Ich meine, ich verstehe jeden, der vielleicht irgendwie einen Verteidiger hier hätte herausheben wollen. Devon Witherspoon hätte es werden können. Derek Hall hätte es werden können. Ich glaube, wenn du halt so ein Spiel hast, das war ja das, worüber wir vorher auch gesprochen haben, wenn du so ein Spiel hast, wo irgendwie viele Verteidiger defensive Plays machen, aber es nicht so dieses eine definierende Play gibt, weil dafür war der Sieg dann halt auch zu deutlich im Endeffekt, dann ist halt, dann ist selten, dass ein Verteidiger dann auch tatsächlich der MVP wird. Also wenn es jetzt irgendwie so einen da gegeben hätte, der halt so dieses Monster-Play macht, was das Spiel irgendwie mitentscheidet oder sowas. Und ich finde Walker, ehrlich gesagt, ich finde, er ist ein würdiger MVP, weil er war, vor allem in der ersten Hälfte, war er das eine Element auf beiden Seiten, das offensiv irgendwie funktioniert hat. Und dann auch am Ende, ich meine, der hatte über 160 Offensive Yards, fast die Hälfte der Seahawks Offensive Yards insgesamt. Der hatte 9 Forced Missed Tackles, mit weitem Abstand die meisten aller Spieler auf dem Platz. Es war ein Spiel, in dem es wenig Offense gab, aber ich fand schon, er war das eine Element, das über das ganze Spiel immer wieder einen Impact hatte.
Ja, ich glaube, so viel Gegenwind, wie du jetzt da dir zurecht argumentiert, das wird es da, glaube ich, gar nicht geben, weil er war schon so der eine Lichtblick. Der eine offensive Lichtblick eigentlich in diesem gesamten Spiel. Denn, wie du schon gesagt hast, es war ein defensiv geprägter Super Bowl. Am Ende sieht es auf dem Papier gar nicht danach aus, mit 29 zu 13. Aber es war, es war das erwartet defensiv geprägte Spiel. Und vor allem die Seahawks Defense war dann die Unit, die hier den Unterschied gemacht hat. Vor allem in der allerersten Halbzeit, als würde es mehrere geben. Vor allem in der ersten Halbzeit, wo man mit 6 zu 0 in die Pause gegangen ist. Die Seahawks haben da alles unterbunden, was die Patriots vorhatten. Warum das generell im Ansatz vielleicht schon zu wenig war, können wir gleich drüber sprechen. Aber am Ende war es The Dark Side, ja, die neue Generation des Seahawks Defense. Mit 6 Sacks, mit 3 Turnovern, die sie kreiert hat. Und vor allem natürlich dem einen defensiven Score noch obendrauf. Das war dann am Ende, das, was ja schon im Großen und Ganzen den Unterschied gemacht hat.
Ja. Dass sie auch diesen Touchdown, den Defensiven am Ende noch machen und damit ja wirklich auch den Deckel drauf machen, als die Patriots nochmal so leicht ins Spiel kamen, nicht so wirklich, aber so leicht ins Spiel kamen, das war absolut passend. Und es war halt auch nicht nur, dass sie es machen, sondern wie sie es machen. Wieder dieser Blitz, den wir oft gesehen haben heute Abend in dem Spiel, wieder Devon Witherspoon als freier Rusher, den sie unheimlich oft heute gebracht haben. Das machen sie hier und da mal, aber nicht ansatzweise so häufig, wie wir es in dem Spiel gesehen haben. Also das war
offensichtlich. Aber es hat ja auch jedes Mal funktioniert.
Genau, es hat fast jedes Mal funktioniert. Der war regelmäßig frei durch. Und ja, also wenn ihr das Play euch anguckt, May sieht den in dem Fall. Also Witherspoon hatte auch mal ein, zwei Plays, wo May ihn nicht sieht, wo er von der Blindside kommt. Er sieht ihn hier. Aber schaut euch gerne nochmal das All-22 von diesem Play an, weil da ist absolut nichts offen. Also wenn ihr euch das anguckt, da ist auch kein Hot Read, kein Receiver ist überhaupt ready für den Ball, als May schon den direkten Druck hat und dann Uchenna Nwosu trägt ihn zum Touchdown zurück. Das war das 29-7, knapp 4,5 Minuten vor dem Ende. Und ja, es war ein defensives Spiel, es war ein Field-Position-Game über weite Teile. Ich meine, wir hatten Drives von den Patriots, wo die bei Dritter und Medium laufen und einverstanden damit sind, den Ball zu punten. Die Seahawks haben in der ersten Hälfte von der gegnerischen 42-Yard-Line gepuntet. Und es gibt viele Spiele, in denen ich das kritisieren würde. Aber es ist am Ende ja immer auch die strategische Frage, was für eine Art Spiel das ist. Und das hier war eben ein defensives Field-Position-Spiel. Und dann zockt man mit so einer Entscheidung irgendwo natürlich auch darauf, zum einen, okay, wenn wir den Gegner kurz vor der Endzone einen Drive starten lassen, haben wir die Chance selber auf ein defensives Big Play. Und zum anderen, vermuten wir, dass wir den Ball schnell per Punt wieder bekommen. Und dann haben wir gute Field Position. Und ich meine, am Ende, die Bestmarke, die wir aus dem Spiel kriegen, knapp, der Sack-Rekord ist knapp nicht gefallen, aber 5 Field Goals von Jason Myers für die Seahawks. Das passt dann irgendwo auch zum Gesamtverlauf dieses Spiels.
Ja, 5 Field Goals. Ich glaube, es waren zwischendurch mal 15 Punts kurz vor Ende. Ich weiß nicht, ob da noch einer dazu kam, ein oder zwei, aber es waren sehr, sehr viele. Ja. Und Jason Myers übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, hat jetzt die meisten Punkte jemals in einer Saison erzielt und hat Ladainian Tomlinson überholt. Mit Postseason natürlich inklusive. Ja. Also da auch nochmal einen historischen Wert durch dieses Spiel eben. Ja, wir können hier natürlich sehr, sehr positiv über diese unglaublich starke Seahawks-Defense sprechen. Aber für mich hat das Ganze auch noch einen Beigeschmack, beziehungsweise wurde auch zum Teil ermöglicht. Ich meine, ich will die Leistung nicht schmälern, aber ich war sehr, sehr enttäuscht, was wir von Anfang an von dieser Patriots-Offense zu sehen bekommen haben. Dass sie Protection-Probleme bekommen werden, vor allem auf der linken Seite, das war abzusehen, das war zu erwarten. Dass sie den Ball wahrscheinlich nicht besonders gut laufen können, insbesondere durch die Mitte, das war zu erwarten. Und ich habe vor allem in der ersten Halbzeit, oder sagen wir mal bis ins vierte Viertel, keine Kreativität gesehen, keine Ideen, wie man eben diese Schwachstellen vielleicht kompensieren kann, wie man auch vielleicht mal was Überraschendes kreieren kann. Wir haben über die Drake May Runs gesprochen. Die gab es gefühlt drei Viertel lang nicht.
Vor allem nicht designed. Also die dann kamen, waren ja Scrambles. Das war ja.
Ja, aber selbst die gab es ja nicht in der ersten Halbzeit.
Die gab es auch lange nicht. Also es gab ein, zwei früh, aber dann lange gar nichts. Aber sie haben ja auch überhaupt keine designten Quarterback Runs irgendwie versucht.
Ja, und das fand ich extrem enttäuschend. Und was natürlich dieser Dauerdruck dann auch zur Folge hatte, Drake May fühlte sich gar nicht wohl in der Pocket. Ich meine, teilweise auch zu Recht. Und am Ende ist es dann auch, sind auch Turnover dabei rumgekommen. Aber es gab halt auch einige Plays, wo man gemerkt hat, er wirkt gehetzt, er wirkt unter Druck gesetzt, obwohl er gar nicht unter Druck gesetzt wurde, wo er eigentlich eine relativ cleane Pocket hatte und den Ball viel zu schnell los wurde. Und ja, gar nicht teilweise in den Plays die Chance gegeben hat, sich zu entwickeln oder auch nicht die Ruhe hatte, vielleicht zu warten, bis jemand offen wird, auch Spieler übersehen hat. Also, dass es am Ende so ein deutliches Spiel wird und auch dann so eine unglaublich beeindruckende Defense-Performance, lag eben auch zum Teil daran, dass die Patriots-Offense sowohl schematisch als auch von Drake May aus einfach schwach war.
Ja, und es war vom ersten Drive weg die gleichen Probleme, über die wir die ganzen Playoffs schon sprechen mit der Offensive. Beim ersten Drive alleine wurde Will Campbell dreimal in den Quarterback oder den Spot des Quarterbacks gepusht, einmal zum Sack. Dann kamen früh schon diese freien Rushes eben mit Witherspoon, auf die Patriots keine Antworten hatten. Bisschen später wird Jared Wilson zum Sack in May reingeschoben. Also das war in Phasen, vor allem in der ersten Hälfte, war das so ein bisschen diese Super Bowls, die wir mit den Chiefs schon ein, zwei Mal hatten, wo die Offensive Line der Offense keine Chance gibt. Es war aber halt alles offensiv. Also die Patriots offensiv hat, fand ich wirklich auch gar nichts gepasst. Mit der Offensive Line waren viele Plays einfach chancenlos und du konntest viele Dinge gar nicht machen. May hat aber auch schlecht gespielt. Also es gab, du hast ja gerade schon gesagt, es gab Plays, bei denen er hektisch wurde, bei denen er den Ball zu schnell und dadurch ungenau geworfen hat. Das hat Chancen gekillt, mal einen First Down zu bekommen. Wofür das dann reicht oder was das bringt, ne? Keine Ahnung, vielleicht punten sie dann drei Plays später. Aber dadurch haben sie oft gar nicht irgendwie einen Rhythmus gefunden. Und er war so akkurat diese Saison eigentlich. Und hier hat er so viele auch offene Würfe verfehlt. Und irgendwann ist er auch in den Modus dann gegangen, wo er angefangen hat, einfach nur die Big Plays zu suchen. Und dann haben sie da auch keinen Rhythmus gefunden. Das waren die ersten beiden Punkte. Also Line, Play, Quarterback, Play. Aber ich werde den anderen auch noch mal ganz klar herausstellen. Weil wir haben vor dem Texans-Spiel drüber gesprochen. Vor der Divisional-Runde. Wir haben vor dem Broncos-Spiel, im Championship-Game drüber gesprochen. Und wir haben jetzt auch vor dem Super Bowl drüber gesprochen, dass die Patriots in jedem dieser Matchups wussten, ihre Line wird hier klar unterlegen sein. Und das muss doch eigentlich der komplette Fokus im Gameplan sein, wie du das kompensieren willst. Und ich hatte das vorher gesagt. Ich habe Zweifel daran, dass wir das bekommen, weil wir es halt in den anderen Playoff-Spielen auch nicht bekommen haben. Und dann war es für mich ähnlich wie jetzt gegen Denver im Championship-Game, wo die dann versuchen durch die Mitte zu laufen und ihr Play-Action-Passing-Game darauf aufzubauen, so ihren Stiefel ein bisschen zu spielen. Aber da kam ja dann ansonsten gar nichts. Also wenig Ideen im Screen-Game, wo wir sagen, ja, versuch halt mal, was sind deine kreativen Ideen? Wo hast du irgendeine Tendenz vielleicht bei den Seahawks gefunden, damit wir zwei, dreimal Travion Henderson mit dem Ball in den Raum kriegen können? Wo waren die Ideen fürs Quick-Game? ich hatte vor dem Spiel darüber gesprochen, ich würde eigentlich gerne sehen, dass sie mehr ins Spread gehen, dass du sagst, okay, entweder Drake May läuft dir den Ball aus dieser Formation oder er hat einen schnellen Read. Eins von diesen beiden Dingen passiert. Und ich fand, es hat bis ins späte dritte Viertel gedauert, bis wir mal mehr davon gesehen haben. Ich habe es gerade schon gesagt, mehr designtes Quarterback-Run-Game hätte ich auch gerne gesehen. Wer weiß, ob es damit besser gewesen wäre. Wahrscheinlich verlieren sie das Spiel trotzdem, weil die Seahawks einfach das deutlich komplettere Team sind. Aber der Versuch, wenigstens mal irgendwie ein paar Dinge auszuprobieren, das hat mir halt oft gefehlt. Und da bin ich voll bei dir. Das war dann im Endeffekt enttäuschend. Zweite Hälfte ging ja auch so weiter, wie wir es in der ersten dann früh schon gesehen haben. Irgendwie war es immer eine Kombination aus entweder die Line wird geschlagen oder May verfehlt einen Ball oder die Offense findet strukturell keine Antworten und wird schematisch geschlagen, weil die Seahawks eben auch wirklich diese unheimlich gut designten Blitzes dagegen hatten. Die Big Plays dann defensiv kamen dann natürlich auch. Wir haben den defensiven Touchdown schon angesprochen. Davor hatten sie den Strip Sack. Das war dann nochmal Derek Hall in seinem zweiten Sack in dem Spiel, diesmal von der rechten Seite. Und auch hier wieder, guckt euch das Play gerne nochmal an. May kriegt direkt Druck vom Defensive Tackle, muss in die Pocket treten und da ist Hall direkt frei durch. Und das aus einem Four-Man-Rush. Also das 7 in Coverage, niemand offen. Und ja, ich meine, es gab definitiv auch hier wieder Momente, wo May, was Ball-Security angeht, besser sein muss. Das haben wir auch viel besprochen, diese Playoffs. Aber in puncto so Pocket-Movement, oder wo ich sage, ja, das ist ja der Sack geht irgendwie auf ihn, fand ich bei vielen wieder schwierig, einfach weil die Patriots so wenige Antworten hatten. Und dann kriegen sie diesen Touchdown aus dem Nichts mit zwei super Würfen auf McCollins. Aber das war ja wirklich dann auch mehr, im Endeffekt mehr so ein kleines Strohfeuer.
Ja, generell darf man sich da auch vom Boxscore nicht irre führen lassen. Genau. Dann Drake May am Ende mit irgendwie 295 Passing Yards. Viele Spieler mit einigen Catches und einigen Yards. Ja, aber das kam ja halt dann hinten raus, als man wirklich
Risiko gegangen ist. Genau, der zweite Touchdown-Drive ist ja wirklich, da spielen die Seahawks ja nur noch Prevent-Defense. Also da sind sie ja schon komplett zurückgezogen. Und ja, also wie du sagst, da den Boxscore mit Vorsicht betrachten.
Reklame!
Erinnerst du dich noch an den Taxiteller Award aus unserer Award-Folge?
Ja, selbstverständlich. Hat für viel Diskussionen gesorgt. Also da ging es darum, welche Unit ist wie ein Taxiteller. Absolute Delikatesse aus dem Ruhrpott. Also Currywurst, Gyros, Pommes und Tzatziki auf einem Teller. Und die Antwort war natürlich die Broncos-Offense, logischerweise.
Natürlich. Jetzt hat sich unser Partner Seeberger mal wieder gemeldet und gesagt, Taxiteller Award, schön und gut, aber gesund ist da ja gar nichts dran. Was ist denn mit Neujahrsvorsätzen? Die Gyms sind voll. Wer will denn da einen Taxiteller? Wir schicken euch mal einen Seeberger-Teller. Für einen vernünftigen Snack zwischendurch.
Ja.
Jetzt will ich von dir hören. Pass auf. Welche Offense besteht aus Rauchmandeln? Wo sehen wir den Edelnuss- und den Powernuss-Mix in der NFL?
Ja, gute Frage. Powernuss-Mix klingt auf jeden Fall schon mal wie ein erfolgsversprechendes Runplay.
Ja, nicht schlecht.
Aber erstmal ist ja der Nussmix als solches eindeutig wie ein gutes Special Team. Ja, also weil in der öffentlichen Wahrnehmung maßlos underrated. Aber wenn man es hat, dann kann es das Snack-Game komplett entscheiden, so ein Nussmix.
Fälschlicherweise underrated, muss man wirklich sagen. Ich kann dir auch was aus dem Nähkästchen erzählen, weil meine Frau war von den Rauchmandeln so begeistert, dass sie die direkt wieder bestellen will. Mein Favorit, ehrlich gesagt, ist diese Cashew-Kaffeecreme oder auch das Mandelmus. Beides brutal gut.
Ja, bei den Rauchmandeln gehe ich zu 100% mit. Was ich noch geil finde, ist diese Mandel-Kokoscreme. Ist ehrlicherweise auch schon leer bei mir. Wenn du dir zum Beispiel eine Banane aufschneidest, ja, und dann da Mandel-Kokoscreme drüber machst, Game-Changer. Generell kannst du mit so einem Mousse zum Beispiel dein Frühstück auf ein komplett neues Level heben. Also wenn man irgendwie Müsli in irgendeiner Form isst oder sowas wie Porridge. Ja, da zum Beispiel die Mandel-Kokoscreme drüber oder ein Cashew-Mousse. Ja. Brutal.
Also ist das Cashew-Mousse quasi der Micah Parsons des Frühstücks, so, der ein gutes Frühstück zu einem Elite-Frühstück macht.
Wow. Ich bin sehr stolz auf dich, Adrian. Ja,
danke schön. Ja,
sehr gut. All das und noch mehr bekommt ihr im Seeberger Online-Shop und mit dem Code DOWN geht auch der Preis runter. Geht der Preis down. Ja, 20%, um genau zu sein. Gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Ja, sie haben es halt auch einfach nicht geschafft, den Ball, wie du schon gesagt hast, also jetzt mal Henderson hast du hervorgehoben, aber auch die anderen Playmaker, den Ball in ihre Hände zu bekommen, irgendwie gegen diese Zone-Defense da die Lücken zu finden, um dann Stephon Diggs, ich habe gesagt, die werden das Spiel nicht gewinnen, wenn Stefon Diggs kein gutes Spiel hat. So, das war mein X-Faktor, aber ein X-Faktor kann ja auch in die andere Richtung gelten. Ja. Wenn sie es halt nicht hinbekommen, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und am Ende hat der 3 Catches für 37 Yards. Ja, Hunter Henry hat 3 Catches für 31 Yards. So funktioniert das dann halt nicht auf so einer Bühne. Vor allem, und das ist der zweite Faktor, deswegen habe ich es auch ganz am Anfang mit hinzugefügt, weil alle reden natürlich jetzt über die Defense und den tollen Auftritt der Seahawks. Der zweite Faktor, warum die Seahawks dieses Spiel gewonnen haben, ist in meinen Augen das, was ich am wenigsten gedacht habe, dass die Seahawks noch ein cleanes Spiel von ihrer Offense bekommen. Noch ein Spiel in dieser Postseason ohne Turnover. Sam Darnold, der nicht die Fehler gemacht hat gegen Druck, obwohl er viel Druck bekommen hat, viel geblitzt wurde, häufig auch Pressure wirklich gespürt hat, den Ball dann unter Druck auch noch geworfen hat. Und ich habe dir mehrfach zwischendurch geschrieben, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier den Turnover gibt. Weil er ist ja großes Risiko gegangen und hat auch ein, zweimal Glück. Christian Gonzalez hat mehrere herausragende Plays geliefert. So da ein etwas bisschen besseres Timing. Und es kann eine Interception sein, vor allem dann die, direkt in der Red Zone, die war am...
Ja, vor der Halbzeit direkt.
Genau, vor der Halbzeit. Mhm. Da hatte Sam, das war das eine Play, wo ich sage, hat er Glück gebraucht, weil die anderen, haben ja dann nur funktioniert oder wurden nicht intercepted, weil die Bälle ja trotzdem gut geworfen waren. In enge Fenster geworfen, vor allem zu Beginn, unter Druck. Und das habe ich nicht erwartet. Ich weiß, Seahawks-Fans werden jetzt sagen, ja, selber schuld, du hast es ja die ganzen Playoffs schon gesehen, aber so eine Performance von Sam Darnold und dieser Offense, wo ja noch dann halt hinzukam, ich meine, die haben ja den Ball jetzt auch nicht herausragend gut durch die Luft bewegt, ne? Das muss man auch nochmal unterstreichen. Nee. Sehr lange nicht, aber sie haben halt die entscheidenden Plays bekommen, dann in diesen Momenten, wo Darnold vielleicht Druck bekommen hat, aber er hat den Ball halt trotzdem dann angebracht für ein neues First Down und der Super Bowl MVP, der dann immer wieder für so diese Relief-Momente gesorgt hat, indem er Wege gefunden hat, meistens durch Outside-Runs, durch sehr viel Geduld, konnte sich das anschauen.
Ja, das war wirklich krass, ja.
Also wirklich Hut ab. Also so eine gute Vision von Kenneth Walker habe ich wirklich, weiß nicht, ob ich die überhaupt schon mal gesehen habe, dass er so geduldig und dann mit dieser Vision solche Runs hatte. Das war dann halt ein richtig, runder Auftritt, würde ich nicht sagen. Dafür war es auch viel zu viel Stückwerk. Und ich meine, sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es so viel Punts gab und Field Goals in diesem Spiel. Aber sie haben halt keine Fehler gemacht. Sie haben halt den Ball nicht an die Patriots gegeben, denen keine kurzen, kein kurzes Feld beschert. Und das war dann am Ende genauso wichtig wie eine gute Defense-Performance in meinen Augen.
Für mich war es eigentlich ein Seahawks-Sieg, der dieses Team sehr gut zusammenfasst. Weil wir haben ja auch viel darüber gesprochen, so spät in der Saison und dann, als es Richtung Playoffs ging. Die Seahawks haben die ganze Zeit wie das kompletteste Team gewirkt. Die Frage war eben, reicht es offensiv, sozusagen?
Mhm, genau.
Und jetzt letztlich, wenn man auf diesen Playoff-Run guckt, sie haben nur in einem Spiel wirklich so ein High-End-Spiel von der Offense gebraucht. Und da haben sie es gekriegt, gegen die Rams im Championship-Game. Diese zweite Hälfte eben, finde ich, fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Weil natürlich war das viel Verwalten offensiv dann von den Seahawks, wo sie auch registriert haben, okay, jetzt geht's vor allem darum, das Spiel nicht wegzuwerfen. Mhm. Nicht irgendwie so Broncos-like hier den Patriots einen defensiven Score zu geben, irgendwas in der Richtung. Und ich meine, Darnold hat da zwei, drei Bälle verfehlt und die Patriots kriegen dann irgendwann doch mal einen Sack, wo sie dann, also nachdem sie wirklich mehrfach knapp gescheitert sind. Aber du hast den Turnover von May mit dem Fumble. Da scoren sie mit einem kurzen Feld, die Seahawks. Touchdown auf Barner, per Play-Action, wide open. Genau der richtige Moment für so einen Play-Action-Shot auch, wo die Patriots sehr hart auf den Run gehen. Sie kriegen den Ball nach Mays Interception und scoren mit kurzem Feld nochmal ein Field Goal. Das sind 10 Punkte eben von diesem Turnover, von diesen beiden Turnovern. Und das ist das, finde ich, was wir von Seattle auch in den anderen Spielen gesehen haben. Eben wenn sie merken, wir können das Spiel hier kontrollieren, wir müssen hier nicht 35 Punkte machen, dass dann halt die Offense kontrolliert den Fuß vom Gas nehmen kann und eher darauf aus ist, Fehler zu minimieren, auf Sicherheit zu spielen und Fehler des Gegners zu bestrafen. Und genau das haben sie gemacht. Und dann, ja, hast du halt am Ende das erste Team ever, das den Super Bowl gewinnt und auf dem Weg dahin in der gesamten Postseason keinen offensiven Turnover hatte. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendwer predicted hätte für diese Seahawks-Offense. Aber wenn sie halt dieses Level von ihrer Offense kriegen, mit dem, was sie natürlich defensiv sind, mit dem, was sie im Special Team sind. Das war jetzt heute, waren es nicht die Returns, heute waren es mehr sowas wie Field Goal und Punts, die sehr, sehr gut waren.
Die Punts waren herausragend, das muss man nochmal unterstreichen.
Absolut, also, absolut sensationell.
Also die Field Goals musst du auch erstmal machen. Das
ja, die waren dann alle kurz, fairerweise. Ich glaube, keins war über 42, die waren ja alle kurz.
Ja, aber trotzdem.
Na klar, du musst sie trotzdem machen.
Ja. Erstmal machen. Da gibt es Kicker, die das dieses Jahr nicht so konsequent und konstant stimmt, ja, geschafft haben. Und die Punts waren herausragend gut. Also, ich meine, es gab einen, wo ich dann auch den Returner der Patriots nicht verstanden habe, der den Ball gehen lässt, wo ich mir denke, mach halt einen Fair Catch. Warum lässt du den gehen? Weil es ist noch so viel Platz, wo der Ball zum Stehen kommen kann. Und dann rollt er da bis an die, ich glaube, 2-Yard-Line oder so.
Ja,
also, und dann noch dieser eine Punt, wo sie nicht mal einen Returner aufstellen, sondern ja, genau, wo sie den, wo sie alle rushen und er den so schnell wie möglich als Line-Drive-Kick los wird und selbst den mit irgendwie da direkt vor die Endzone bringt. Also, es war schon auch ein Special Teams, von der Special Team Unit sehr, sehr starkes Spiel der Seahawks.
Auf jeden Fall. Und ich fand auch hier, und da will ich auch von für Clint Kubiak, den Offensive Coordinator, noch mal einmal den herausstellen, weil ich finde, du hast auch im Spiel diesen Shift gemerkt. Also einmal erste Hälfte zu zweite Hälfte, wo sie mehr in diesen Verwaltungsmodus gegangen sind. Und aber auch schon innerhalb der ersten Hälfte, fand ich das. Weil am Anfang, die ersten Drives, haben sie ja versucht, eigentlich übers Passing-Game zu gehen. Und es war super auffällig, wie gut die Patriots auf allen Routes saßen. Also Darnold ja eigentlich vom ersten Pass weg musste der extrem enge Fenster attackieren. Das ging ein paar Mal gut, auch weil Darnold einen guten Arm hat bei einigen dieser Plays. Aber die Patriots sind in diese Routes gejumpt. Die haben das gut antizipiert. Und da war eigentlich von Anfang an ein Risikofaktor dabei. Die waren auch aggressiv. Die haben super viel geblitzt. Darnold hatte 10 Dropbacks im ersten Viertel. Die Patriots haben bei 7 davon geblitzt. Insgesamt erste Hälfte war 59% Blitzrate für die Patriots. Und dann haben die Seahawks gemerkt, okay, das ist ein Spiel mit dem Feuer, das wir eigentlich nicht spielen wollen. Weil wir wissen, da, was wir defensiv können und wie wir auch Spiele anders gewinnen können. Und dann haben sie gemerkt, wie sie ihre Explosives am Boden finden. Und sind dann ja wirklich, und das fand ich war so diese Phase, wo, wo der Kenneth Walker MVP-Train quasi dann startet, nämlich wo er diese paar Big Plays hat. Mhm. Als die Offense Probleme hatte oder sehr risikoreich den Ball durch die Luft nur bewegen konnte. Und dann kriegen sie einen 30-Yard-Run von ihm und einen 29-Yard-Run von ihm. Und der Großteil der Production auf einmal kommt nur noch von Kenneth Walker und dem Run-Game. Der hatte schon früh im zweiten Viertel 71 Rushing-Yards. Das war sein Rushing-Over-Under fürs gesamte Spiel bei den Buchmachern. Ja. Also das eine explosive Element von beiden Teams in der ersten Hälfte war er. Und das in Kombination dann eben mit dem, du hast ganz am Anfang gesagt, dass Darnold sehr gut darin war, Sacks zu verhindern. Mhm. Also dieses initiale Movement in der Pocket war oft richtig on point. Ist er den Ball schnell losgeworden? Manchmal riskant, absolut. Und manchmal hätte er den Ball wahrscheinlich auch vielleicht schneller loswerden können oder woanders hinwerfen können. Aber wie oft er Sacks verhindert hat und dadurch eben negative Plays, das war extrem stark. Und dann im Endeffekt, sie lassen 3 Gelegenheiten auf Big Plays liegen. Das ist vielleicht so das eine, wo man sagen kann, da hätten sie noch früher einen größeren Abstand herstellen können. Das erste war gleich beim zweiten Drive, wo Darnold einem Rusher auch ausweicht und JSN löst sich halt downfield und ist, also das wäre ein 86-Yard-Touchdown gewesen, wenn Darnold den halbwegs dahin platziert kriegt. Aber ist halt Druck, kann den Ball nicht richtig platzieren und verfehlt ihn. Und die anderen beiden hat Christian Gonzalez verhindert, der hier auch einen Shoutout verdient hat, weil der hatte in der ersten Hälfte echt, der war der maßgebliche Faktor dafür, dass es zur Pause nicht schon deutlich höher für die Seahawks stand. Einmal gegen Shahid, wo er einen Shot sensationell verteidigt. Und dann war er der vor der Halbzeit, der fast den Darnold-Pass Richtung Endzone abgefangen hätte.
Ja, und damit holen die Seahawks ihren zweiten Super Bowl. Mike McDonald, der erste defensive Play-Calling-Head-Coach, der einen Super Bowl gewinnt. Sam Darnold übrigens, der erste Quarterback, der einen Super Bowl gewinnt, bei seinem 5. Team. Also die meisten wechseln nicht so oft und gewinnen dann noch einen Super Bowl. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich gerade auch die Push-Mitteilung hier vom Spiegel bekommen habe, ist jetzt nicht unbedingt meine Go-To-Plattform, was jetzt Sportnews angeht, aber die Überschrift ist schwaches NFL-Finale. Und bei allem Lob gegenüber den Seahawks, offensiv und defensiv, absolut Hut ab und ja, mit dem Spiel natürlich auch mehr als verdient, aber es war schon es war schon kein guter Super Bowl. Also, ich kann mich hier noch so sehr irgendwie drehen und wenden, des Content wegen. Also, erstmal war es eins, wo ich kann Defense spielen, was abgewinnen. Ich kann guter Defense was abgewinnen. Aber ein paar Plays hier und da. Und ich meine, Kenneth Walker hatte sie dann auf Seahawks-Seite, aber von den Patriots. Ich meine, natürlich, bei das mir überwiegt halt, natürlich ja. auch die Über- ja. Enttäuschung dieser Patriots-Offense, dass man da so wenig bekommen hat. Aber es war einseitig und es war defensiv geprägt. Und das ist eine Mischung, ja, es war dann ein bisschen ernüchternd, ehrlicherweise.
Ja, das ist halt, glaube ich, der wichtige Zusatz dafür, weil die Seahawks haben halt ein tolles Spiel gespielt.
Genau.
Also ja, die haben
offensiv, gar keine Frage.
Hätten die noch ein, zwei Shots vielleicht im Passing Game haben können oder wie auch immer, aber insgesamt haben die ein tolles Spiel gespielt. Der Faktor, der den Super Bowl, glaube ich, für vielleicht auch viele neutrale Zuschauer und Zuschauerinnen unattraktiv gemacht hat, war halt, dass es über weite Strecken nicht kompetitiv war. Das genau. ist halt so das Ding.
Es gab ja, so einen kleinen Moment dann, ne, als die
nach Patrick dem Touchdown eben,
genau, den Touchdown genau. hatten, dann nochmal an den Ball kommen, da die Chance haben. Aber mit dieser Interception, wo Drake May gefühlt ein Risiko geht, das er niemals hätte gehen müssen und dann auch noch super unplatziert den Ball da über die Mitte direkt zu Love wirft, das war dann wirklich so der Moment, wo der Stecker gezogen wurde.
Was glaubst du, wie dieses Spiel jetzt und auch ein bisschen die Playoffs ja insgesamt, wenn man das jetzt betrachtet, wie das so die Wahrnehmung dieser Patriots-Saison verändert? Weil ich meine, wir haben viel drüber gesprochen oder generell so dieses Narrativ war sehr, sehr präsent. Super einfacher Schedule, was stimmt. Die hatten einen super einfachen Schedule in der Regular Season. Und dann in jedem Playoff-Spiel halt gerade offensiv wirklich, wirklich gestruggelt. Mal gegen die Chargers war es dann irgendwann ein bisschen besser und gegen die Texans kriegen sie auch dann am Ende genug. Aber es war schon so, das war ja schon sehr präsent und jetzt im Super Bowl natürlich für jeden offensichtlich.
Ja, also ich glaube, es wären noch mal mehr Diskussionen entstanden, wenn Drake May MVP geworden wäre.
Wahrscheinlich, ja.
Also, weil diese Playoffs waren jetzt nicht unbedingt hilfreich, was so die Argumentationen dafür angeht. Ja, es ist natürlich am Ende enttäuschend, aber ich glaube, aus Patriots-Sicht kannst du natürlich trotzdem sehr, sehr zufrieden dann mit ein bisschen Abstand auf diese Saison zurückschauen, weil du kommst von einem Team, das letzter in der Division wurde, 4 Siege geholt hat und jetzt im Super Bowl stand und man ja in der Roster-Building-Entwicklung noch nicht ansatzweise da angekommen ist, wo man wahrscheinlich ich formuliere es anders. Man ist ja noch so weit weg von eigentlich einem auf dem Papier kompetitiven Roster. Weißt du, wie ich meine? Also, du hast ja noch so viele Baustellen und trotzdem standst du im Super Bowl. Das hat natürlich auch andere Dinge gebraucht, vor allem was die Konkurrenz angeht. Aber trotzdem, du hast ja noch so viel Potenzial. Du hast ja noch so viel Verbesserungsmöglichkeiten, gerade in der Offense, in der Offensive Line, was die Playmaker angeht. Um auch das Run-Game besser zu machen, um Drake May bessere Umstände zu geben. Auf der defensiven Seite, ich meine, da kannst du dir heute auch eigentlich nicht so viel vorwerfen lassen. Da hast du deine Stars, da hast du deine Playmaker, die auch Plays gemacht haben, aber die standen auch extrem lange auf dem Feld, muss man dazu sagen. Also es gab eine Nahaufnahme in einem Seahawks-Drive, wo die komplette Line der Patriots nur am Schnauben war. Mhm. Man richtig gesehen hat, die sind schon am Limit und ich glaube, es war Anfang drittes Viertel oder so. Ja, das reicht dann halt nicht, wenn du so wenig von deiner Offense bekommst. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand wird man da trotzdem drauf schauen und vor allem positiv in die Zukunft schauen.
Das auf jeden Fall. Ich meine, ist ja immer so dieses, wie sehr relativiert dann sowas eine ganze Saison, was da passiert ist. Ich glaube, am Endeffekt ist halt so, wie so oft, dieser Mittelweg ganz wichtig, weil wir können dann viel drüber reden, waren die ein verdienter Super Bowl-Teilnehmer oder was auch immer. Wo ich dann aber auch darauf zurückkomme, zu sagen, also, ja, es war glücklich, dass die Patriots im Super Bowl waren, auch weil so viele andere Teams geschwächelt haben. Also, wir haben die ganzen Favoriten, klar, Chiefs und Ravens, die alle schon viel früher sich verabschiedet haben. Und in den Playoffs halt sie dann die Schwachstellen anderer Teams ausnutzen konnten. gut, dass Bo Nix im Championship-Game fehlt, das ist natürlich auch dann irgendwo reines Glück letztlich. Da kann man, glaube ich, nicht viel anderes zu sagen. Das ist auf der einen Seite fair. Und auf der anderen Seite aber finde ich den Punkt, den du gerade gebracht hast, extrem wichtig und wird den nochmal unterstreichen. Das ist ein Team, das Roster-Building-mäßig, wenn die dieses Jahr 10 Spiele gewonnen hätten und in der Wildcard rausgeflogen wären, hätten wir gesagt, das ist eine erfolgreiche Saison.
Ja.
Ich meine, die waren für uns beide so das Team, wo wir gesagt haben, das ist so unsere positive Überraschung vor der Saison. Ich glaube, du hattest sie bei 10 Siegen, ich hätte sie bei 9 oder irgendwie sowas, oder 11 und 10, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten sie beide als Wildcard in den Playoffs. Und das war schon vor der Saison also damit hätte man schon Geld verdient, wenn man das getippt hätte vor der Saison. Dass die dann am Ende der Nummer 2 Seed sind, Playoff-Spiele gewinnen können. Ich glaube, das muss man erstmal auch positiv, da muss man einfach auch positiv erstmal drauf gucken. Und dann ist es auf der anderen Seite natürlich auch fair zu sagen, ey, okay, gegen wen haben die so gespielt? Wie wollen wir diese Offense-Performance in der Regular Season einordnen? Was sind jetzt die Baustellen, die wir angehen müssen? Ich glaube, da ist dann auch relativ klar eben zu sehen, das ist jetzt kein Team, wo man sagt, die sind automatisch nächstes Jahr ein Contender. So, nur weil die jetzt dieses Jahr im Super Bowl standen. Die können das sein, aber sie sind halt ein Team, wo gerade in diesen Playoffs, finde ich, man gesehen hat, zum einen, dass es ein junges Team ist, also die Spieler, die da wackeln, die beiden Offensive Linemen, May selbst, das sind junge Spieler. Und auf der anderen Seite hast du auch gesehen, finde ich jetzt gerade eben diesen Playoffs, wo sie in jeder Runde gegen eine gute bis sehr gute Defense gespielt haben, dass sie noch klare Baustellen haben. Und dass es halt noch Zeit brauchen wird, bis man dann wirklich sagt, die sind auf einem Level, was so dieses komplette Team angeht, wie jetzt zum Beispiel die Seahawks auf der anderen Seite.
Mich erinnert dieser Super Bowl sehr an den letzten Seahawks-Sieg gegen die Broncos, der auch sehr, sehr einseitig war, wo wir haben hinter den Kulissen einmal kurz dazu geschrieben, wo wir uns nicht wirklich an viele Plays aus diesem Super Bowl erinnern, obwohl da viele Plays waren. Es ist 43-8 ausgegangen, wo die Broncos auch so chancenlos waren. Da ist das Ergebnis natürlich noch ein bisschen krasser gewesen. Ich glaube aber, dass die Patriots so eine Mannschaft sein können, die dann vielleicht in 2 Jahren wieder im Super Bowl steht. Darauf wollte ich vor allem hinaus. Die Broncos waren dann 2 Jahre später im Super Bowl, waren das deutlich komplettere Team, gefestigtere Team und gewinnst dann am Ende.
Ich würd sogar mit einem anderen Spiel noch vergleichen wollen. Das jetzt hinten raus nicht mehr ganz so passt, weil dann doch ein paar Punkte mehr gefallen sind. Aber der Rams-Patriots Super Bowl. Also dieses 13-3 damals. Weil ich finde, hier sind halt die Parallelen, wenn wir dieses Rams-Team uns angucken. Das war ja 2018, also 2018er Saison. Da hat es zweite Jahr unter McVay. Genau, das zweite unter McVay, wo die ja auch viel, also einen absoluten Push gemacht haben und ein paar gute Spiele auch geholt haben, ins Super Bowl gekommen sind und da halt offensichtlich von einem viel erfahreneren, viel reiferen Team die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Wo aber auch, fand ich, gerade also bei den Rams war dann vielleicht eher auf der defensiven Seite so die Sachen, wo man sagt, da müssen sie noch was machen oder das sind eventuell noch Baustellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich die Patriots auch gerade reinpacken würde. So früher Erfolg eines neuen Regimes. Der Kader wird noch 1-2 Off-Seasons brauchen, bis wir wirklich sagen, jetzt ist es ein komplettes Team. Aber der Weg ist jetzt auch nicht so weit dahin.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Satz. Ich meine, die ganze Welt wartet drauf. Deine Einschätzung zur Halftime-Show, würdest du auch sagen, absolutely terrible, one of the worst ever?
Mein ehrlicher Takeaway dazu ist, ich fand's intriguing, ich fand's cool gemacht. Ich will jetzt im Nachgang mehr dazu lesen, weil ich glaube, ich habe ganz viele Referenzen und Anspielungen nicht verstanden. Sag ich auch ganz ehrlich. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, es ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Tricky. Es sind wahrscheinlich viele Cultural-Anspielungen dabei, die ich nicht kenne. Deswegen will ich wirklich ein bisschen mich da noch so reinlesen. Da gibt's ja sicher sehr viele Aufarbeitungen davon, was da alles an irgendwelchen Anspielungen drin war. Ja. Weil ich glaube, es waren viele. Also ich glaube, es waren tatsächlich viele. So ein bisschen was hat man ja schon sich irgendwie erschließen können. Aber ich fand's gut. Ich fand's war eine spannende Halftime-Show.
Ja, also hat's dich nicht ganz so getriggert wie offensichtlich Donald Trump, der erstmal eine halbe Seite verfasst hat, nur um seine, nur um auszudrücken, dass es ja gar nicht geht und man versteht ja nicht mal ein Wort und das gibt's ja gar nicht.
Ist so ja, schade, dass mir das nicht zum Spiel geschafft hat, muss man sagen.
Schade, wirklich schade. wirklich, wirklich absurd, wie man sich so aufregen kann über eine fremde Sprache in einem amerikanischen Stadion. Aber ja, ich muss sagen, also ich kann nicht so, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich kann nicht so wahnsinnig viel mit der Musik anfangen und trotzdem fand ich die Show richtig stark. Also wirklich, wirklich gut inszeniert. Hat mich sehr, sehr unterhalten. Dann der Lady Gaga einen Schub. Da hat man ja sogar mal was verstanden. Und sehr, sehr geile Interpretation von ihrem Song. Und die Kameraführung. Die Kameraführung war überragend, weil ich bin kein Fan von West Coast Super Bowls oder den Halftime-Shows allen voran dann an der West Coast, weil sie meistens durch einfach ja nicht den gleichen Vibe haben. Und es hat mich nicht einmal gestört, weil einfach die Inszenierung auch so gut gepasst hat mit diesem puerto-ricanischen Vibe, der da aus, also weißt du, so in den puerto-ricanischen Streets irgendwie unterwegs sein. Und es war so geil inszeniert, musikalisch, ja, ich meine, das ist immer Geschmackssache. Diesmal war es jetzt nicht unbedingt meins. Aber trotzdem. Und Ricky Martin. Großer Ricky Martin-Fan.
Stimmt, ja.
Übertrieben gesagt. Hat einen mini-kurzen, mini-kleinen Auftritt. Das hat mich natürlich gefreut. Aber ja, also ich fand's eine geile Show, auch wenn es ungewohnt war.
Ich würde eine Personalie, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, die ich einmal noch erwähnen wollte. Und das ist John Schneider. Der GM von den Seahawks, weil die Entscheidungen, die der die letzten Off-Seasons, die letzten Jahre getroffen hat, also der, erstmal natürlich die sich von Pete Carroll zu trennen, das war jetzt nicht nur seine Entscheidung gewesen sein, sondern da gab es auch andere Stimmen, aber diesen Übergang zu schaffen, den nächsten Head Coach auszuwählen, der jetzt als erster defensiver Play-Calling-Head Coach einen Super Bowl gewinnt, als was, drittjüngster Coach, Head Coach, glaube ich, diese Entscheidung, dann insgesamt natürlich die viel größere Rolle, die er natürlich eingenommen hat, nachdem Pete Carroll weg war, weil Pete Carroll logischerweise auch viele Entscheidungsgewalten mit dem Kader hatte.
Das muss man, glaube ich, nochmal unterstreichen. Das war ja immer so ein bisschen, ja, wie viel Macht hat John Schneider denn wirklich?
Genau,
Solange er Pete Carroll da ist. Und man wusste dann nicht so richtig, ich erinnere mich noch an viele Diskussionen, die wir geführt haben, man wusste nicht so richtig, okay, wer war denn jetzt, was Roster-Building und die ausbleibende Entwicklung bei den Seahawks angeht, das Hauptproblem? War es Pete Carroll oder war es John Schneider? Weil man ja letztendlich nicht genau wusste, wer da die Entscheidung getroffen hat. Und ich finde mit den ein, zwei Jahren, die wir jetzt erlebt haben, wo John Schneider offensichtlich das Sagen hat, meine Vermutung liegt nahe, dass Pete Carroll da doch relativ viel noch zu entscheiden hatte und nicht davon so viele gute Entscheidungen getroffen hat.
Also vor allem spät, genau, ja, vor allem spät halt nicht.
Nee, also ich meine jetzt wirklich die letzten Jahre, wo es dann halt sportlich nicht mehr so lief. Aber ich hatte Fragezeichen eben, okay, ist John Schneider dann wirklich derjenige, der hier auch den Turnaround schaffen kann und diesen Neuanfang schaffen kann? Weil wir wissen nicht letztendlich, wer hat da die Fehler gemacht, aber John Schneider hat hier einen herausragenden Job gemacht.
Genau, also jetzt auch selbst die Entscheidung der vergangenen Offseason, die ja auch, wo ja auch viel Risiko dabei war, also die Quarterback-Entscheidung, Darnold zu versuchen, Kubiak zu versuchen, einige der teureren Veteran-Deals, DeMarcus Lawrence, Cooper Kupp. Und im Endeffekt jetzt in diesem Moment ist halt irgendwo alles davon aufgegangen.
Und das ist das, schon, was zählt. Und das sage ich immer wieder. Das ist das, was zählt. Es ist jetzt erstmal egal, was jetzt vielleicht nächstes Jahr passiert. Du hast diesen ultimativen Erfolg feiern können und an dem wirst du gemessen. Und also wie gesagt, darum geht's in der NFL. Diese Trophäe am Ende zu gewinnen. Und das haben sie geschafft. Und mal sehen, wie es dann weitergeht, weil es sind auch ein paar alte. Ne, also du hast den Marcus Lawrence angesprochen, Cooper Kupp und so weiter. Die werden jetzt nicht mehr lange helfen.
Nee, aber die sind trotzdem in einem guten Spot, also was Cap Space angeht. Die haben jetzt ja nicht sich irgendwie für diesen Run total in der Ecke manövriert. Cap-technisch, Draft-Pick-technisch. Ja, also früher oder später sind so ein paar Entscheidungen. Sie verlieren natürlich Kubiak. Also du musst einen neuen Offensive Coordinator finden. Das ist immer so die Frage, wenn du einen defensiven Headcoach hast. Wie viel Stabilität kannst du offensiv bewahren?
Wir haben letztes Jahr gesehen, wie mies die Offense sein kann, wenn es nicht der richtige Playcaller ist.
Genau, also da gibt es natürlich schon viele Punkte. Aber Roster-Building-mäßig und dieses Team in all seinen Facetten trägt halt krass die Handschrift von John Schneider. Und da muss man, glaube ich, auch sehr viel Respekt zollen.
Das war unsere Reaktion, unsere Sofortreaktion auf den Super Bowl 60, die Seattle Seahawks holen zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte den Titel und schlagen die Patriots mit 29-13. Das soll es für uns oder von uns an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag wieder, dann starten wir so richtig in die Offseason. Bis dahin, macht's gut, guten Start in die Woche. Ciao.
Ciao, ciao.